In diesen letzten Kapiteln hier im Korintherbrief wird der Paulus mit falschen Lehrern ins Gericht gehen. Jüdische Gesetzeslehrer, die sich selbst so als Apostel gesehen haben, als Gesandte Christi. Nachdem der Paulus Korinth verlassen hatte, sind diese Leute gekommen, wie so oft. Die sind ihm scheinbar immer hinten nach. Und die sind in die Gemeinde gekommen und haben gesagt, hey Leute, das, was der Paulus euch gelehrt hat, das ist schön und gut. Glaube an Jesus ist schön und gut, aber es ist so einfach. Das, was der Paulus euch gelehrt hat, diese Gnade Gottes, die er groß gemacht hat, das ist so einfach. Das ist billige Gnade, was der Paulus lehrt. Und wenn ihr wirklich geistlich sein wollt, wenn ihr so wirklich Gott gefallen wollt, dann müsst ihr Juden werden. Dann müsst ihr euch beschneiden lassen und diese jüdischen Regeln halten. Sabbate und Festtage müsst diese kleinen Regeln hier einhalten. Du darfst am Sabbat nur so und so viele Schritte gehen. Und die Speisevorschriften, ihr dürft nur die Hamburger essen, die wirklich koscher sind. Und Traditionen, Waschungen, was dazu gehört. Und genauso machen das Gesetzliche heute. Wenn die in Gemeinden reinkommen und sagen, hey, wenn du Gott wirklich gefallen willst, dann darfst du keine Rockmusik hören als Christ. Und zumindest als Frauen darfst du keine Hosen anziehen. Und ihr Männer, ihr dürft euch nicht rasieren, ihr müsst euch am Bart wachsen lassen. Wir haben in Darmstadt hat wirklich mal einen Typen getroffen, der ist zu uns gekommen, wollte uns das aufdrängen. Männer dürfen sich nicht rasieren. Weil Gott hat uns einen Bart gegeben und den muss man wachsen lassen. Haben dann gefragt, ob ich meine Fingernägel schneiden darf. Der war ein bisschen fies, aber der war wirklich total verdreht, der Typ. Aber das ist Gesetzlichkeit. Diese kleinen Regeln. Wir dürfen natürlich nicht lachen im Gottesdienst, das ist sowieso ungeistlich. Menschliche Regeln, die uns nicht Gott auferlegt, nicht aus seinem Wort, sondern Menschen gemacht. Und es ist okay, wenn du deine Überzeugung hast. Wenn du der Meinung bist, keine Ahnung, du sollst dich nicht rasieren, bist heiliger dann tu das. Fühl dich frei. Aber mach's nicht zum Standard für Geistlichkeit, für andere Menschen. Was immer das ist. Oder Mann, wenn du rauchst als Christ, dann bist du... Ich denke, wenn du abhängig willst, will Gott dich frei machen, aber du bist... auch nicht geistlicher, wenn du es nicht tust. Wir stehen in Beziehung mit Gott durch Glauben, durch das, was Jesus für uns getan hat, nicht durch das, was wir tun. Also wenn du Überzeugungen hast, dann leb danach. Das ist wichtig, dass wir unserem Gewissen folgen. Aber zwing das nicht Geschwistern auf. Außer es sind natürlich klare Sachen im Wort Gottes. Das ist sowieso klar. Die Apostel hatten im Apostelkonzil in der Apostelgeschichte 15 beschlossen, dass die Heiden, die sich zu Jesus bekehren, dass die nicht das jüdische Gesetz halten müssen, nicht diese jüdischen Traditionen. Und doch sind diese Lehrer nach Griechenland gekommen und haben genau das gelehrt. Und sind in die Gemeinden gekommen, zu den Heidenchristen, haben sich aufgespielt, als wären sie, was weiß ich, für Apostel und haben den Paulus schlecht gemacht. Der Jesus und der seine Gnade groß gemacht hat. Und Paulus wird sich jetzt hier gegen die Anschuldigungen verteidigen. Nicht so sehr um seinetwillen, sondern um der Korinther willen. Weil wenn sie ihn in Frage stellen können, seine Apostelschaft, seine Person, er hat die Gemeinde gegründet, dann können sie auch, und das tun sie auch, seine Lehre in Frage stellen. Lehre von der Gnade Gottes. Und dann haben sie die Korinther weggebracht von dem, ja, was wirklich zählt im Leben von Jesus und Vertrauen auf ihn. Fangen wir an, im Vers 1 zu lesen hier. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde Christi, der ich ins Angesicht zwar demütig unter euch, abwesend aber mutig gegen euch bin. Ich bitte aber darum, dass ich anwesend nicht mutig sein muss mit der Zuversicht, mit der ich gedenke, gewissen Leuten gegenüber kühn aufzutreten, die von uns denken, wir wandelten nach dem Fleisch. Zwei Anschuldigungen hier gegen den Paulus. Die erste Anschuldigung war in seinen Briefen, da ist der Paulus stark, da traut er sich zurechtzuweisen, da tritt er stark auf, aber von Angesicht zu Angesicht ist der Paulus ein Warmduscher. Er scheut persönliche Konfrontation. Also, ihr Korinther, nehmt die Briefe von Paulus nicht so ernst. Das ist so ein Schlappi. Und Paulus sagt hier, ich ermahne euch in der Sanftmut und in der Milde Christi. Er hatte den Charakter Jesu. Jesus hat gesagt, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Frieden geben. Paulus hat geschrieben im Kapitel 1, er hat gesagt, wir herrschen nicht über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Als Leiter im Reich Gottes sind wir nicht dazu berufen, geistliche Machos zu sein, so Herrscher über die Herde, die Gott uns anvertraut hat, dass wir alle rumkommandieren und dass wir persönliche Entscheidungen für andere treffen. Es gibt so Sekten, wo der Pastor oder der Leiter dann bestimmt, wer wen heiratet und wer jetzt was tun darf. Oder irgendwie so willkürliche Regeln aufstellen. Und diese falschen Lehrer hier in Korinth, die sind sehr gewichtig aufgetreten. Haben sich wahrscheinlich eure Heiligkeit nennen lassen. Wir sind von Gott, und wenn ihr nicht auf uns hört, dann kommt in die Hölle. Und wenn irgendwer gewagt hat, eine andere Meinung zu haben als sie, dann haben sie zur Sau gemacht. Und manche Christen sind angezogen von solchen Menschen. Denken, eine Predigt war keine gute Predigt, wenn sie sich nicht wirklich verdammt fühlen, wenn sie rausgehen. So nach dem Motto, Pastor, gib mir Schläge. Dann sind sie happy. Aber Jesus hat zu Petrus gesagt, weide meine Schafe, nicht verprügel meine Schafe. Weide meine Schafe. Und die waren so stolz, die haben herabgesehen auf den Paulus, haben ihn schlecht gemacht, weil er demütig war und weil er sanftmütig war. Freundlich, nett. So wie Jesus. Schwächling, will ein Apostel sein. Und Paulus sagt hier, ich bitte euch, dass ich nicht kühn auftreten muss. Ich will lieber euer Mitarbeiter an eurer Freude sein. Aber wenn ihr mir keine andere Wahl lässt und wenn ich kühn auftreten muss, dann werden diese falschen Typen mich kennenlernen. Ich meine, der Paulus, der hatte apostolische Autorität. Deswegen musst du auch nicht ständig drauf rumreiten. Meistens sind es die Leute, die keine Autorität haben vom Herrn, die dann ständig das ausspielen müssen, irgendwie die ihre Macht oder ihre das ständig betonen müssen. Weil die Leute vielleicht sonst nicht glauben oder sonst nicht draufkommen würden. Aber Paulus hatte Autorität. Er war der von Gott auserwählte Apostel zu den Heiden. Und der Herr hat ihm Vollmacht gegeben. Und der Herr hat es bestätigt. Ich meine, wir müssen nur die Apostelgeschichte lesen. Paulus hat Leuten die Hände aufgelegt und der Heilige Geist ist auf sie gefallen. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Begebenheit in Zypern, Apostelgeschichte 13, wo es diesen Magier, diesen schrägen, falschen Typen gab. Elimas hieß der. Und der ist dem Paulus widerstanden und hat versucht, den Prokonsul, diesen politischen Leiter dort, den der Paulus von Jesus erzählt hat, vom Glauben wegzubringen. Und da heißt es, Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit heiligem Geist erfüllt fest auf ihn und sprach, oh du voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Finsternis und Dunkel auf ihn und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Diese falschen Lehrer in Korinth haben das wahrscheinlich noch nicht gelesen. Konnten sie auch nicht, weil die Apostelgeschichte erst später geschrieben wurde. Aber Paulus hatte ganz sicher Vollmacht vom Herrn. Und er hat sich nicht gescheut zu konfrontieren, wenn es sein musste. Galaterbrief lesen wir, dass er sogar den Petrus zurechtgewiesen hat vor versammelter Gemeinde. Weil er die Leute von der Gnade wegbringen wollte und irgendwie so in diese komische gesetzliche Schiene reingekommen ist. Aber er sagt hier, mir ist es lieber, wenn ihr vorher eure Dinge selbst in Ordnung bringt. Ich will lieber sanftmütig auftreten. Aber wenn ihr mich zwingt, dann werdet ihr meine Vollmacht kennenlernen. Zweite Anschuldigung hier, dieser falschen Lehrer gegen den Paulus. Sie haben gesagt, der Paulus wandelt nach dem Fleisch nach. Das heißt, Paulus lässt sich von seiner sündigen Natur, von diesen sündigen Impulsen beherrschen. Paulus hat Gnade gepredigt und ich glaube, das war so diese Anschuldigung. Paulus hat gesagt, vertrau dein Leben Jesus an und du wirst Vergebung finden und du wirst gerettet werden durch Glauben allein, ohne menschliche Werke, ohne menschliche Anstrengung. Und ich nehme an, diese Typen haben das verdreht und haben ihm das vorgeworfen, wogegen er im Römerbrief schreibt, dass sie gesagt haben, Paulus sagt, wir sind nicht unter dem Gesetz, unter dem alten Bund, wir sind frei in Christus. Lasst uns sündigen, damit die Gnade zunehme. Deswegen sagt Paulus das. Antwort von Paulus im Römerbrief war, gerade weil ihr unter Gnade seid, soll die Sünde nicht mehr über euch herrschen. Wir haben die Freiheit, wir haben die Gnade, Nein zu sagen. Und er hat gesagt, stellt euch nicht der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Aber diese Lehrer haben das irgendwie so schräg verdreht und haben gesagt, der Paulus, der predigt billige Gnade. Schwachsinn, billige Gnade gibt's nicht. Es gibt keine billige Gnade. Es hat Jesus alles gekostet, damit wir Gnade haben können. Aber diese Anschuldigung war, Paulus predigt Gnade, weil er weiter in Sünde leben will. Er will seine Freiheit in Christus genießen. Er will weiter sein Schnitzel essen und am Sabbat spazieren gehen und dabei Rockmusik hören in seinem Walkman. Er hat so ihre eigene Definition von Sünde. Das ist typisch für Gesetzliche. Kolosserbrief Kapitel 1 beschreibt Paulus es so, dass die Leute sagen, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Paulus wandelt nach dem Fleisch, aber wir sind hart. Ich meine, wir sind Asketen. Wir essen nur Fischmeck bei McDonald's. Und wir singen unsere Kirchenlieder nur mit der Orgel. Und wir haben lange Bärte. Und wir halten uns an unsere eigenen engen Regeln, die wir aufgestellt haben. Wir sind wirklich heilig. Und ihr Korinther, wenn ihr heilig sein wollt, dann folgt uns nach und nicht diesem fleischlichen Paulus. Und Paulus sagt in Vers 3, er antwortet, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, das heißt in diesem fleischlichen Pyjama leben mit seinen sündigen Impulsen, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch mit Manipulation, mit Lüge, mit Einschüchterung, Verleumdung, verdammender Kritik wie diese selbstgerechten falschen Lehrer. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, das heißt menschlich oder eben diese weltliche Art, Manipulation, Lüge, Einschüchterung, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir kämpfen nicht mit weltlichen Methoden, nicht gegen Menschen. Epheserbrief 6 spricht davon, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte, die uns von Jesus fernhalten wollen. Und unsere Waffen sind nicht menschlich, sind nicht fleischlich. Das waren die Waffen, die wir gesehen haben dort in Epheser 6. Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Oder die Artillerie im geistlichen Kampf, Gebet. Das sind die geistlichen Waffen, mit denen wir kämpfen. Und damit können wir Mauern der Finsternis zum Einsturz bringen. Und damit zerstören wir Vernünfteleien, sagt der Paulus. So menschliche Gedankengebäude, humanistische Philosophien, selbstsüchtige Einstellungen. Alles, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt, übersetzt die Hoffnung für alle das. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das sind wichtige Verse hier. Wir lernen hier viel über geistlichen Kampf. Lernen hier, wo das Schlachtfeld ist in diesem geistlichen Kampf. Und das ist vor allem in unserem Denken. Ist vor allem da oben. Wir werden von überall her mit falschen Gedankengebäuden konfrontiert. In der Schule, Evolutionstheorie, Sozialismus. Die meisten Menschen haben eine völlig falsche Vorstellung von dem, was Gerechtigkeit wirklich ist. So Dinge wie Emanzipation oder Machoismus auf der anderen Seite oder Materialismus, all diese Philosophien. Das ist das falsche Denken, was auf uns einstürzt. Und dann diese religiöse Lügen. Gute Menschen kommen in den Himmel, schlechte Menschen kommen in die Hölle. Solche Dinge. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Alle Religionen führen zu Gott. Allah, Buddha, Jesus sind alle dieselben. Und noch mehr auf persönlicher Ebene, dieses selbstsüchtige Denken. Jeder ist sich selbst der Nächste. Sie lügen, materielle Dinge machen glücklich. Ah, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich. Oder sündige Impulse auch, so von unserem Fleisch. Wo wir versuchen, unsere Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Liebe, nach Sicherheit, nach Sex, was immer das ist, auf falsche Art und Weise gegen Gottes Wort zu befriedigen. Und das beginnt alles in unserem Gedanken. Beginnt alles hier in unseren Gedanken. Zuerst hast du irgendwie einen Gedanken und dann gehst du nicht richtig damit um und du spielst rum in deinem Kopf, hängst diesen Gedanken nach und da beginnt sich eine Einstellung zu formen und du beginnst irgendwas zu begehren und dann folgen unsere Gefühle den Gedanken nach und dann haben wir Pläne in unserem Kopf und dann letztendlich tun wir es. So entsteht Sünde. So bauen wir Mist. Letztlich so wie wir denken, so werden wir dann auch handeln am Ende, diesem Kreislauf. Deswegen, je früher wir hier das durchbrechen und diese Mauer niederreißen, wie Paulus es sagt, und sagen, hey, halt hier, das passt nicht. Je früher wir Einhalt gebieten, desto besser. Deswegen sagt Jesus auch, wenn du eine Frau nur lüstern ansiehst, mit der du nicht verheiratet bist, den Gedanken ausziehst, den Gedanken mit ihr schläfst, dann hast du schon Ehebruch mit ihr begangen. Weil jeder Ehebruch beginnt da oben im Denken. Und Jesus hat gesagt, wenn du deinem Bruder zürnst, wenn du diese zornigen, negativen Gedanken nährst und denen nachhängst, oh, ich bin so wütend und ich hasse ihn und ich würde ihn am liebsten umbringen, dann hast du schon die Einstellung eines Mörders. Das ist, was Jesus sagt. Jeder Streit, jede Spaltung, jede Entzweiung, jede Scheidung beginnt alles hier oben, in den Gedanken. Man hat euch schon mal gefragt, warum entfremden sich Menschen? Warum hassen sich Menschen, die sich einmal geliebt haben? Wie kommt das? Weil sich die Einstellung, weil sich das Denken über den Menschen geändert hat. Vielleicht, weil wir verletzt wurden von der Person und dann falsch damit umgehen und statt zu vergeben und die Probleme anzusprechen und versuchen, die zu lösen auf gute Art und Weise, da fressen wir diese Wut in uns rein und dann liegen wir abends im Bett und denken uns, oh, ich hätte das sagen sollen und so ein Fieser. Und wir spielen mit diesen schlechten Gedanken. Wir lassen es laufen und wir drehen uns um unsere eigene Verletzung und nicht dem Einhalt gebieten, sondern wir drehen uns drum. Ich kann es nicht glauben, dass er mir das angetan hat und wir durchleben das immer wieder in unseren Gedanken und dann lassen wir dieses Selbstmitleid zu, ich bin so arm. Und am Ende hast du jemanden, den du mal geliebt hast und behandelst ihn dann natürlich auch nicht mehr liebevoll, sondern lieblos. Und wo beginnt es? Es beginnt hier oben. Schlachtfeld sind unsere Gedanken. Das ist der Schlüssel im geistlichen Kampf, der Schlüssel zu Sieg oder zu Niederlage. Martin Luther hat gesagt, du kannst einen Vogel nicht daran hindern, um deinen Kopf rumzufliegen, aber du kannst ihn daran hindern, ein Nest in deinen Haaren zu bauen. Und wir können nicht verhindern, dass uns so Gedanken oder Impulse kommen in unser Hirn, aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir müssen denen nicht nachhängen. Wir brauchen so einen Wächter in unseren Gedanken, der sagt, ah, du darfst da bleiben und nein, du hast hier nichts zu suchen. Halt, ich werde es nicht weiterdenken. Das ist nicht richtig, das ist nicht rein, das ist nicht gottgefährlich. Schluss damit. Das ist der Kampf. Satan und seine Freunde, die setzen uns diese Projektionen in den Kopf. Ich glaube, davon spricht der Paulus, wenn er von diesen feurigen Pfeilen im Epheser 6 spricht. Diese Gedanken, die uns in den Kopf schießen. Und dann haben wir natürlich ganzen Philosophien dieser Welt, die uns beeinflussen, versuchen unser Denken zu beeinflussen. Und wir haben unser Fleisch, unsere sündige Natur, auch von da kommen die unterschiedlichsten Impulse. Und wir können das dann immer so genau unterscheiden, woher die Dinge jetzt kommen. Ist der Feind? Ist mein Fleisch? Ja, oft ist eine gute Mischung. Wir arbeiten ganz gut zusammen. Ist nicht unbedingt wichtig, dass wir immer wissen, woher kommt was. Ich meine, wir gehen mit allen gleich damit um. Wie gehen wir damit um? Wir gebrauchen unsere geistigen Waffen. Schwert Gottes, Schwert des Geistes, das Wort Gottes. So wie Jesus es getan hat, als er versucht wurde. Was hat er geantwortet? Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, es steht geschrieben und hat Gottes Wahrheit gegen diese Lügen des Feindes gehalten. Das ist der Maßstab, Gottes Wort. Das ist die Wahrheit. Und wenn ein Gedanke nicht damit übereinstimmt, wenn ein Gedanke nicht gut ist, nicht rein ist, nicht wahr ist, dann nehmen wir den gefangen unter den Gehorsam Christi, wie der Paulus hier schreibt. Das heißt, wir lassen unser Denken von Jesus und von seinem Wort beherrschen. Dann, wenn diese Dinge kommen, diese Philosophien, der Mensch stammt vom Affen ab, ist ein Zufallsprodukt. Ich sage, nein, ich bin geschaffen von Gott in seinem Ebenbild und er liebt mich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für mich gegeben hat. Das ist die Wahrheit. Ach, mein Nachbar hat ein neues Auto, ein größeres. Ich brauche auch eins. Nee, sammelt euch nicht Schätze. Auf der Erde, wo der Rost zerstört und die Diebe durchgraben und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Wo weder Motte noch Rost zerstören und Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Er ist der Letzte, ich hasse ihn. Nein, ich werde es nicht weiterdenken. Jesus liebt ihn, Jesus ist gestorben für ihn. Und ich werde stattdessen beten und diese Person segnen in meinen Gedanken. Wenn der Feind kommt und dir ins Ohr flüstert. Siehst du dieses Mädel da drüben? Die ist sexy, stell dir mal vor. Nein, ich werde es nicht weiterdenken. Ist meine Schwester in Christus. Und der Herr sagt, wir sollen uns rein bewahren. Hey, aber es ist normal. Alle tun das. Nee, aber ich gehöre Jesus. Ich bin erkauft durch sein Blut. Ich bin abgesondert für ihn. Ich werde anders leben als die Leute in dieser Welt. Aber du kannst nicht widerstehen. Oh ja, Philipper 4, 13. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und so kämpfen wir im geistigen Kampf. Wir nehmen das Schwert, wir nehmen das Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit Gottes Wort vertraut sind. Deshalb betonen wir das hier so stark. Es ist nicht irgendwie nur eine intellektuelle Übung oder Tradition, dass wir uns so mit dem Wort Gottes beschäftigen hier. Das ist überlebenswichtig. Weil unsere Gedanken, das ist, wo alles entschieden wird. Und wir müssen unsere Gedanken mit seinen Gedanken füllen. Es reicht nicht, einmal in der Woche am Sonntag morgens unsere Gedanken mit seinem Wort zu füllen. Das ist nicht genug. Wir müssen jeden Tag Zeit in seinem Wort verbringen. Unser Denken von seiner Wahrheit füllen lassen und leiten lassen. Wir können nicht unsere Gefühle ändern. Wir können auch nicht unser Herz ändern. Wir können uns nicht selbst reformieren. Aber was wir tun können, wir können unser Denken ändern. Und je mehr wir uns mit seinen Gedanken füllen und mit seinem Wort füllen und unser Denken seinem Wort unterordnen und seinem Wort anpassen, desto ähnlicher werden wir ihm werden mit der Zeit. Und dann kann der Herr unsere Gefühle ändern und uns ändern. So wichtig. So wichtig, was wir denken, mit was wir uns beschäftigen. Deswegen sagt der Herr im Philipperbrief, Kapitel 8, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder irgendein Lob gibt, das erwägt, damit füllt euer Denken. dieses Negative irgendwo und Zerstörerische und auf die anderen runter und Selbstmitleid und Lust und keine Ahnung. Diese Dinge. Sondern das erwägt was rein, was heilig ist, was gottgefällig ist. Psalm 119 heißt es, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist wichtig. Gottes Wort in unserem Herzen, in unserem Denken. Vers 5, lesen wir weiter. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Das heißt, wir werden Gemeindezucht üben gegen diese falschen Leute, wenn sie nicht bereit sind, umzukehren. Und wenn ihr bereit seid, gehorsam zu sein. Ich meine, Gemeindezucht funktioniert nur, wenn auch die Gemeinde mitmacht. Deswegen sagt der Paulus hier, wir sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Vers 7, seht doch auf das, was vor Augen ist. Wenn jemand sich zutraut, dass er Christus angehört, so denke er andererseits dies bei sich selbst, dass wie er Christus angehört, so auch wir. Das ist unglaublich. Diese Leute haben offensichtlich in Frage gestellt, dass der Paulus ein wahrer Christ ist. Paulus, der sein Leben gegeben hat für den Herrn, der alle möglichen Entbehrungen auf sich genommen hat, werden wir nächste Woche sehen. Alle möglichen Entbehrungen, um Gottes Ruf auf seinem Leben treu zu sein, um das Evangelium zu verkündigen. Und er hat den Korinthern das Evangelium gebracht. Und jetzt sind dort Leute, die sagen, der Paulus, der ist ja gar kein echter Christ. Das ist verrückt, oder? Leute, wenn ihr glaubt, dass ihr Christen seid, dann denkt auch so über mich. Denn wenn ich mich auch etwas mehr über unsere Vollmacht rühme, die uns der Herr zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat. Er hatte echte Vollmacht, er war der Beauftragte des Herrn, aber die Vollmacht wurde ihm zur Erbauung, zum Aufbauen gegeben, nicht zum Zerstören. So werde ich nicht zu Schanden werden, damit ich nicht den Anschein erwecke, als wolle ich euch durch die Briefe schrecken. Denn die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Derjenige bedenke dies, dass wie wir abwesend im Wort durch Briefe sind, so auch anwesend mit der Tat sein werden. Wenn sie mich zwingen, werden sie meine Vollmacht kennenlernen. Und ich werde diese falschen Lehren zerstören durch Gottes Wort. Und wir werden den Ungehorsam strafen. Wir werden Gemeindezucht üben in eurer Mitte. Falschen Lehrer wieder haben gesagt, lasst euch nicht von Paulus beeindrucken, von den Briefen. Der Paulus, in Wirklichkeit, wenn er persönlich da ist, ist der Paulus ein Loser. Der tut nur so stark in seinen Briefen. Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach. Die Briefe sind stark. Paulus war ein genialer Denker, ist keine Frage. War ein hochintelligenter, gelehrter Mann. Braucht nur den Römerbrief lesen. Römerbrief ist ein Meisterwerk. Bis vor nicht allzu langer Zeit haben die Jus-Studenten den Römerbrief studiert, weil er so genial argumentiert und seinen Fall darlegt. War ein Standardtext. Logische, systematische Argumentation. Seine Briefe, die sind gewichtig und die sind stark. Aber seine leibliche Gegenwart, die ist schwach. Wenn wir einer Tradition Glauben schenken können, dann war der Paulus vom Aussehen her nicht unbedingt das Ideal von griechischen Mann. Ist wahrscheinlich nicht in der Frauenzeitschrift oder im Bodybuilder-Magazin dort in Achaia abgebildet worden. Hat nicht ganz so den griechischen Statuen, die wir heute noch sehen können, entsprochen, wo diese Männer durchtrainieren mit Muskeln perfekt. Gibt eine Tradition, da wird Paulus uns beschrieben als so ein kleiner Mann mit Glatze, der gebückt rumlief, mit tränenden Augen wegen der Augenkrankheit, mit einer Hakennase. Seine leibliche Gegenwart, die ist schwach. Und die Rede ist zu verachten. Wird auch gesagt, dass der Paulus so eine helle Stimme hatte. Es hat sicher toll geklungen, wenn er Leute zurechtgewiesen hat. Was dürft ihr aber jetzt tun? Ich warne euch. Und so, obwohl der Paulus ein brillanter Denker war, war er scheinbar nicht der beste Rhetoriker. Und das war super wichtig bei den Griechen damals. Es war wichtiger, wie du was gesagt hast, als was du gesagt hast. Es gab professionelle Rhetoriker, die bezahlt wurden, nur dafür, dass sie geredet haben. Und manche Christen haben auch so die Einstellung. Hey, der Prediger ist klasse. Warum? Ja, der ist so lustig oder der, man, wir haben alle geweint, wo der gepredigt hat. So eine packende Persönlichkeit oder der wirft mit seiner Jacke rum und dann fallen die Leute um und ja, was hat er denn gesagt? Ja, keine Ahnung, aber Mann, der war gut. Und Leute laufen ihr Lehrer nach, weil sie so beeindruckend sind. Und vielleicht schauen sie auf andere runter, die nicht so beeindruckend sind, vielleicht rhetorisch gesehen, aber die treu Gottes Wort predigen und wo Menschen wirklich genährt werden und gelehrt werden von Gottes Wahrheit. Und Paulus war kein Apollos, der ein toller Rhetoriker war und machtvoll in Worten. Ich weiß nicht, vielleicht hatte der Paulus viele so Äs oder As, wenn er gepredigt hat, vielleicht war er monoton von seinem Tonfall her. Wissen von mindestens einem, der eingeschlafen ist, bis einer predigt. Und selbst wenn wir seine Briefe lesen, haben wir den Eindruck, dass der Paulus nicht so der ausgefeilte Drei-Punkte-Prediger war. 3 Punkte, 20 Minuten. Paulus war wichtiger, was er gesagt hat, als wie er es gesagt hat. Und wenn wir Epheserbrief lesen zum Beispiel. Wenn es den Paulus überkommen hat, dann konnte er auch mal so einen Satz sagen, der über eine halbe Seite ging. In Elberfelder Deutsch. Epheser 1. Und Paulus konnte stundenlang, der konnte nächtelang predigen. Ich persönlich bin ja überzeugt, der Paulus war der erste Calvary Chapel Pastor. Ich kann die Theorie nicht beweisen. Aber es ist meine persönliche Vermutung. Derjenige bedenke dies, dass, wie wir abwesend im Wort durch Briefe sind, so auch anwesend mit der Tat sein werden. Denn wir wagen nicht, uns gewissen Leuten von denen, die sich selbst empfehlen, beizuzählen oder gleichzustellen. Aber da sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind sie unverständig. Diese falschen Kerle, die haben sich nur um Äußerlichkeiten gedreht. Die haben gedacht, sie sind die Schönsten und die Besten und die Heiligsten. Ihre Predigten waren irgendwie so Rhetorikwettbewerbe und dann haben sie sich gegenseitig gelobt und miteinander verglichen und sind dadurch realitätsfremd geworden und getäuscht und unverständlich geworden. Haben sich am falschen Maßstab gemessen, an sich selbst oder aneinander. Richtige Maßstab ist Gottes Wort. Und wenn sie sich daran gemessen hätten, wären sie draufgekommen, dass es eine tolle Verpackung ist, aber nichts dahinter, was sie da aufführen. So wie bei manchen Hamburgern. Wo du ins Restaurant gehst und diese tollen Poster und boah, das Ding sieht riesig aus und lecker und dann kriegst du so ein Ding und die Schachtel sieht total toll aus und dann machst du das Ding auf und es ist irgendwie so ein schrumpeliges kleines Teil da drin. So waren diese Lehrer. Wenn sie sich am Wort Gottes gemessen hätten, am Vorbild Jesu, dann wären sie draufgekommen, dass sie ihr Lehrer sind. Dass sie völlig auf dem Holzweg sind und dass ihre Einstellung stinkt. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, nicht diese Selbstüberschätzung, sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugeteilt hat, nämlich auch bis zu euch zu gelangen. Denn es ist nicht so, als ob wir nicht zu euch gekommen wären und uns nun zu weit ausstreckten, weil wir jetzt in euer Leben reinsprechen wollen. Denn wir sind mit dem Evangelium Christi auch bis zu euch gekommen. Dabei rühmen wir uns nicht ins Maßlose mit fremder Arbeitsleistung, haben vielmehr die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst unter euch, noch ungleich größer zu werden, entsprechend unserem Wirkungskreis, und dann das Evangelium weiter über euch hinaus zu verkündigen. Nicht den fremden Wirkungskreis uns dessen zu rühmen, was schon fertig ist. Paulus hat sich sowieso immer unwohl dabei gefühlt, sich selbst zu rühmen und sich selbst zu beweihräuchern. Aber er sagt hier, schaut euch die Fakten an und beurteilt selbst, wer die wahren Aposteln sind. Wenn vielleicht andere Leute die Apostelschaft von Paulus in Frage stellen konnten, die Korinther nicht. Er sagt, wir sind mit dem Evangelium zu euch gekommen. Wir haben euch zu Jesus geführt. Wir haben die Gemeinde gegründet. Und Paulus, der hat über eineinhalb Jahre geduldig Tag für Tag gearbeitet unter den Korinthern. Versucht Menschen zu überzeugen. Hat das Fundament gelegt dieser Gemeinde. Fundament legen, das ist immer harte Arbeit. Das ist dreckige Arbeit, ne? Macht man sich schmutzig. Und das Fundament ist was nicht sichtbar ist nachher, aber wo viel Arbeit drin steckt. Paulus hat hier gearbeitet, hat sich durch einen Nebenjob selber am Leben erhalten, hat sich selber versorgt, hat Verfolgungen ertragen. Die Zeit, wo alle gesagt haben, hey, es ist eine Sekte, hat diesen kleinen Hausbibelkreis bei Titus in der Wohnung begonnen, die da gleich neben der Synagoge war, wenn ihr euch noch daran erinnert. Und hat den Boden beackert, hat das Wort gesät, hat sich hingegeben. Und dann haben sich Menschen bekehrt und Gott hat seine Arbeit gesegnet und die Gemeinde ist gewachsen. Und vielleicht war da ein gewisser Wohlstand, vielleicht auch ein gewisses Ansehen mit der Zeit. Und plötzlich stehen die falschen Lehrer vor der Tür. Ist immer so. Leute, die dann kommen in eine bestehende Sache und sagen, hey, wir haben nicht so den Ruf zu evangelisieren, so hart zu arbeiten, das Fundament zu legen, sondern unser Ruf ist, die Gemeinde in eine tiefere Wahrheit zu führen. Wenn der Korinther, was der Pastor Paulus lehrt, das ist ja okay, aber ist so einfach. Es ist Babyzeug. Leute, wenn ihr wirklich tief werden wollt, dann wir haben einen Hauskreis hier um die Ecke. Dann kommt zu uns, dann folgt uns nach. Und so haben die versucht, einzelne Leute auf ihre Seite zu bringen und die Gemeinde zu spalten und sich selbst irgendwie so eine Nachfolgerschaft zu finden. Und sie haben sich bezahlen lassen für ihren Dienst. Und das ist immer so. Solche falschen Lehrer, das sind meistens nicht Leute, die gerne hart arbeiten, rausgehen, wo noch niemand das Evangelium verkündigt hat und neue Gemeinden gründen, noch nicht erreichte Menschen zu erreichen, sondern es sind Leute, die gern von der Arbeit anderer zehren und das Volk Gottes gern ausnehmen und sich bereichern. Und Paulus sagt uns hier, wir sind anders. Wir werden uns nicht von irgendwas rühmen, was uns nicht zusteht. Wir werden uns hier nicht mit fremden Federn schmücken. Uns nicht in einen fremden Wirkungskreis reindrängen und uns dessen rühmen, was schon fertig ist. So tun, als wäre es irgendwie unsere Leistung. Sagt in Vers 17, wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn. Er ist der Einzige, dem es gebührt. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Einzige, dem Ruhm und Lob und Ehre gebührt, ist der Herr. Und selbst wenn er uns gebraucht, dann ist es eigentlich nur sein Werk durch uns. Im 1. Korintherbrief hat der Paulus geschrieben, was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Es kommt nicht darauf an, was andere von uns denken oder wir von uns selbst. Das ist nicht der Maßstab. Maßstab ist der Herr. Gott über uns denkt, das ist das Einzige, was zählt. Möge dir doch ein wenig Torheit von mir ertragen. Doch ihr ertragt mich ja auch. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Spricht er zu ihnen, wie ein Vater zu seinen Kindern spricht. War die Aufgabe des Vaters damals, die Tochter zu verloben. Haben sie oft getan, wo die noch klein waren. Und war dann auch seine Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie als Jungfrau in die Ehe gegangen ist. Keusch. Und er sagt, ja, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Ja, Paulus hatte Gottes Herz. 10 Geboten hat der Herr gesagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will uns nicht teilen mit anderen. Er ist so wie ein Verlobter. Ein Verlobter will seine Verlobte mit keinem anderen teilen. Das wäre verrückt. Und Paulus sagt, ich habe so ein Herz. Ich habe euch als geistlicher Vater mit einem Mann verlobt und das ist Jesus. Und ich will euch als eine keusche Jungfrau vor ihn stellen, die nur Augen hat für ihn. Nicht irgendwie als eine geistliche Hure, die sagt, ja Jesus, ich war mit dir verlobt, aber war nicht wirklich zufrieden nur mit dir und deswegen habe ich noch mit Herrn Selbstverwirklichung und Herrn Selbstvertrauen und Selbstgerechtigkeit und Herr Materialismus und Herr Partyleben geschlafen. Paulus sagt, ich habe euch mit einem verlobt. Und es ist Christus. So wie er selbst gesagt hat, das Leben für mich ist Christus. Eine Sache, das Leben für mich ist Christus. Diese Ausgerichtetheit, diese Einfachheit im Glauben. Das ist so wunderschön, das ist so heil, das ist so befreiend. Und ein Grund, warum Gott eifersüchtig ist für uns, ist, weil er weiß, dass geistlicher Ehebruch uns verletzt. Genauso wie physischer Ehebruch verletzend und zerstörerisch ist. Ich habe euch einen Mann verlobt, sagt der Paulus. 1. Korinther 2. Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus hat vielleicht nicht den Rhetorikwettbewerb gewonnen. Vielleicht waren seine Predigten manchmal zu lang. Vielleicht manchmal ein bisschen trocken, aber da war eine wunderbare Atmosphäre in der Gemeinde. Begeisterung. Begeisterung, die eine Braut hat für einen Bräutigam vor der Hochzeitsnacht. Diese Liebe zu Jesus. Dieser einfache Glaube an ihn. Mit ihm gelebt in einfachem Vertrauen, einfachem Gehorsam. Da war diese Atmosphäre in der Gemeinde, diese Reinheit, diese Freude, diese Friede, diese Liebe zueinander, Begeisterung für Jesus. Und die Gemeinde, die hat gestrahlt wie so ein helles Licht in dieser perversen, unmoralischen Stadt, die Korinth war. Und jetzt schaut euch die Gemeinde an. Es treiben die Leute in der Gemeinde schlimmer als die in der Welt. Es sind Spaltungen, da ist Unzucht, da ist Streit. So traurig. Wie kam das? Wie sind sie dorthin gekommen von dieser reinen, liebenden, begeisterten Gemeinde zu einer gesetzlichen, streitenden, weltlichen? Vers 3. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn. Das heißt, euer Denken, sind hier wieder bei den Gedanken, da hat es begonnen. So vielleicht auch euer Sinn von der Einfalt Christus gegenüber, von der Einfalt, dieser Einfachheit, dieser ungeteilten Ausrichtung auf Jesus. Wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht ist euer Sinn von der Einfalt Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Satan ist listig. Ist zu Eva gekommen, hat gesagt, hier Eva, Schluck Ecstasy. Oder hier, komm, da ist ein anderer Mann. Ja, nicht so plump, er hat sie getäuscht in ihrem Wunsch nach Geistlichkeit. In ihrem Wunsch nach geistlicher Kenntnis hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Oh. Genauso ist es, wenn diese gesetzlichen Lehrer kommen. Die kommen nicht und sagen, hey, wir wollen euer Leben miserabel machen und trocken und freudlos, die kommen und sagen, sich einfach Jesus anvertrauen und jeden Tag mit ihm leben und auf ihn hören und das tun, was er in seinem Wort sagt und was er auf euer Herz legt, das ist nicht genug. Wenn du wirklich geistig sein willst, dann muss ich ein bisschen mehr anstrengen. Wir haben hier zufällig eine Liste von Regeln, die dir dabei helfen wird. Oder vielleicht anders, Leute kommen zu dir und sagen, wenn du wirklich geistig sein willst, dann musst du umfallen und dann musst du bellen im Geist. Komm und folg unserer Bewegung nach. Oder Leute kommen und sagen, wir haben das perfekte theologische System entworfen, das wir jetzt der Bibel aufgesetzt haben. Passt alles perfekt rein. Calvinismus oder Dispensationalismus, was immer das ist. Und wenn du wirklich in der Wahrheit leben willst, wenn du wirklich in deinem geistigen Verständnis reifen willst, musst du uns nachfolgen. Und wenn du nicht unserem System folgst, dann bist du eigentlich nicht wirklich ein reifer Christ. Und was passiert, wenn das passiert? Fangen die Leute an, Camps zu bilden, wie in Korinth, in der Gemeinde. Und sie fangen an zu streiten über Randbereiche, nicht über wesentliche Dinge, über Randbereiche, vielleicht wie Endzeitprophetie. Und da gibt es das Camp, die sagen, es gibt kein Millennium, und dann gibt es die, die sagen, es gibt eines. Und dann gibt es unter denen wieder welche, die sagen, die Entrückung ist vor der Trübsal oder in der Mitte oder danach. Und fangen an, sich um diese Dinge zu drehen. Und jeder will seinen Standpunkt beweisen und wird kritisch und sind gewillt, sich zu spalten wegen dieser Dinge. Und dann fangen Leute an, die Bibel zu durchsuchen nach Argumenten für ihre Position. Und vernachlässigen vielleicht dabei, die Bibel zu lesen, um Jesus zu begegnen, um sich von ihm ansprechen zu lassen. Und das ist, was passiert, wenn wir uns ablenken lassen von dieser Einfachheit. Beziehung mit Jesus. Wenn wir aufhören, auf Jesus zu schauen und diese persönliche Beziehung ersetzen durch das Befolgen von Gesetzen oder irgendwelchen fragwürdigen geistlichen Erfahrungen nachjagen. Oder wenn wir irgendwelche theologischen Systeme zum Wesentlichen machen. Dass wir plötzlich nicht mehr Christen sind und Jesus-Freaks, sondern Prophetie-Freaks oder Calvin-Freaks oder was immer sonst noch da draußen rumgeistert. Dann werden wir Freude, den Frieden, die Einheit in Jesus verlieren. Darum lasst uns aufpassen, dass wir nicht von dieser Einfachheit wegkommen. Dass wir uns nicht von der Einfalt Christus gegenüber wegbringen lassen und abbringen lassen. Möge die Beziehung mit ihm immer das Wesentliche und der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Als Person, als Einzelne, als Gläubige, aber auch als Gemeinde. Lass uns aufpassen, dass wir uns nicht wegbringen lassen vom Zentrum, von ihm, dem, was wirklich zählt. Lasst euch nicht wegbringen von dieser einfachen Nähe und dieser einfachen Liebesbeziehung zu Jesus, egal durch was. Satan ist eine listige Schlange, der tarnt sich als Engel des Lichts. Das mag manchmal ganz toll und ganz geistlich und ganz gut klingen. Aber hey, wenn du merkst, hey, das bringt mich von Jesus weg und ich bin so gefangen von dem Ding und ich halte meine stille Zeit nicht mehr, wie ich es früher mal gemacht habe und pass auf, halt ein. Komm wieder zurück zu dieser ersten Liebe, zu dieser Einfachheit, zu dieser Einfalt im Glauben. Und die sagt, das Leben ist für mich Christus eine Sache. Ich bin Christ, ich bin ein Jesus-Freak, kein Prophetie-Freak, kein Umfallen im Geist, irgendwo Nachläufer, kein Gesetzlicher, sondern Jesus. Jesus. Darum geht's. Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt. Vielleicht ein Jesus, der ein guter Lehrer ist, aber nicht Gott. Oder umgekehrt, der Gott ist, aber der nicht Mensch war. Oder der ein Retter ist, der mehr braucht, um dich zu retten, als einfaches Vertrauen. Wenn jemand kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder einen anderen Geist empfangt, den er nicht empfangen hat, oder ein anderes Evangelium. Anderes Evangelium ist immer, ja, du brauchst Jesus und noch irgendwas anderes, um bei Gott so akzeptiert zu sein, um von Gott geliebt zu sein. So ertragt ihr das recht gut, sagt der Paulus. Denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden bin, wenn wir die übergroßen Apostel sind. Vielleicht war das Petrus, Jakobus, Johannes, die sie vielleicht höher gehalten haben als Paulus. Oder vielleicht spricht Paulus hier auch sarkastisch und meint diese stolzen, überheblichen, falschen Apostel hier, die falschen Propheten. Diese übergroßen Apostel. Paulus kann es manchmal so richtig schön sarkastisch hinten, wenn es passt. Aber heiliger Sarkasmus, was der Paulus hat. Ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden bin. Wenn ich aber auch ein Unkundiger in der Rede bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern in jeder Weise und vor allem haben wir es euch gegenüber offenbar gemacht, das Evangelium. Wenn ich auch vielleicht nicht der super tolle Rhetoriker bin, ich kenne Gott und ich kenne seinen Weg. Darauf kommt es an. Eine Geschichte gelesen von einem Empfang, das war so ein politischer Empfang, irgendwie wichtige Leute dort, unter anderem auch ein bekannter Schauspieler, toller Rhetoriker. Und er wurde gebeten, den Psalm 23 vorzutragen. Und er hat das perfekt gemacht, mit perfektem Stimmwechsel und Betonung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Super toller, glatter Vortrag. Und dann war dort auch noch irgendwie so ein armer, einfacher Pastor, der war halt auch dort. Haben sie gesagt, ja, trag du doch auch mal den Psalm 23 vor. Der Herr ist mein Hirte und hat ihn vorgetragen und war ihm eine Träne runtergelaufen. Und war bei langem nicht so ausgefeilt wie dieser Schauspieler, aber der Schauspieler hat nachher gesagt, ich kenne den Psalm, aber er kennt den Hirten. Darauf kommt es an. Das ist, was Paulus sagt, ich kenne den Hirten. Oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, indem ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe? Ohne Geld einzusammeln für mich, ohne Gehalt zu verlangen von euch? Andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch. Die haben ihn unterstützt, den Paulus, finanziell. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemandem zur Last. Denn meinem Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen. Die Gemeinden in Philippi zum Beispiel da oben. Die Gemeinden, die viel ärmer waren als die Leute in Korinth. Und ich hielt mich in allem so, dass ich euch nicht zur Last fiel und werde mich so halten. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, wird dieses Rühmen für mich in den Gegenden von Achaia nicht verstummen. Warum? Weil ich euch nicht liebe? Gott weiß es. Paulus sagt, ich war nicht bei euch, um euch auszunehmen, um Geld zu verdienen bei euch, aus habsüchtigen Motiven, wie diese falschen Lehrer. Ist verrückt, Paulus sagt, warum habe ich das getan? Weil ich euch nicht liebe? Diese falschen Apostel sind stark aufgetreten, haben die Leute unterjocht, haben Lohn verlangt, haben Sammlungen gemacht für sich selbst und haben das irgendwie verdreht, haben gesagt, hey, das ist ein Liebesbeweis, dass ihr uns unterstützen dürft. Wir geben euch eine Chance, an unserem Dienst Anteil zu haben. Und der Paulus, wenn der kein Geld bei euch verlangt hat, dann zeigt das eigentlich, dass er euch nicht lieb hat. Und wenn der Paulus ein wirklicher Apostel wäre, dann hätte er was verlangt dafür. Aber weil er weiß, dass er kein echter Apostel ist, deswegen, naja, versucht auch nicht, euch auszunehmen. echter Apostel ist seines Geldes wert, so wie wir, zeigt, dass Paulus keiner ist. Ist verrückt, oder? Das Denken, wie Leute das verdrehen. Und es ist erstaunlich, was Leute alles glauben. Andererseits aber auch wieder nett, ne? Wenn ihr Kabel habt oder Satellit und God-Channel oder solche Dinge reinkriegt. Nicht alle, aber manche von diesen Typen sind auch solche Freaks. Sind ähnliche Scharlatane wie die Leute hier in Korinth, denen es nur darum geht, die Christen auszunehmen und reich zu werden und nicht zu geben, sondern zu empfangen. Was ich aber tue, werde ich auch tun, damit ich denen die Gelegenheit abschneide, die eine Gelegenheit dafür suchen, dazu suchen, dass sie in dem, worin sie sich rühmen, als solche wie wir erfunden werden. Ich werde mich nicht auf dieselbe Stufe stellen wie diese falschen Kerle, dass sie dann vielleicht noch sagen können, hey, wir leben so wie der Paulus. Nee, da ist ein Unterschied. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Erwartet nicht, dass der Teufel zu euch kommt, irgendwie in roten Anzug mit den Hörnern, mit dem Pornomagazin in der Hand. Verführung ist oft viel listiger. Tarnt sich als Engel des Lichts. Er wirkt durch falsche Apostel, die so aussehen, als wären sie tolle christliche Lehrer und die das auch von sich selbst sagen. Und die im Fernsehen zu sehen sind und die in der Bestsellerliste bei Asaf ganz oben stehen. Vielleicht Leute, die Zeichen und Wunder tun. Prüft alles, sagt uns die Bibel. Prüft alles am Wort Gottes, an der Natur Jesu, und wenn das nicht übereinstimmt, dann egal, wie viele Bücher der Typ verkauft, egal, wie bekannt er ist, was für einen großen Namen der hat. Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Ich denke auch an diese Forschungen, diese Sterbeerfahrungen, wo Leute berichten, oh, wir haben dieses Licht gesehen und da war diese Wärme und wir haben diesen Frieden gehabt und die Musik gehört. Und auch die größten Sünder, die Jesus haben in ihrem Leben. Und Leute sagen, hey, das ist der Beweis, dass Jesus nicht der einzige Weg ist. Guck mal, die sind der Jesus. Hey, komm, es mag nur die PR-Abteilung der Hölle gewesen sein, was die gesehen haben. Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Ich möchte euch zum Abschluss ein Zitat vorlesen von C.S. Lewis. Er schreibt in seinem Buch Dienstanweisung an einen Unterteufel. Tolles Buch. Wo er das so ein bisschen hintenrum humorvoll aufzieht, das Ganze. Da gibt es einen erfahrenen Teufel, der heißt Screwtape. Und der unterweist seinen unerfahrenen Neffen, den Unterteufel Wormwood, in einem Fernkurs in der Kunst der Verführung. Und da schreibt er ihn in einem seiner Briefe und sagt, du bist zweifellos wie alle jungen Versucher begierig darauf, von spektakulärer Gottlosigkeit berichten zu können. Aber vergiss nicht, es kommt alles darauf an, wie weit du den Menschen vom Feinde zu trennen vermagst. Der Feind ist Jesus in dem Fall. Es kommt nicht darauf an, wie geringfügig die Sünden sind, vorausgesetzt, dass sie dahin zusammenwirken, dass Menschen vom Lichte hinweggedrängt werden, hinaus in das Nichts. Mord taugt nicht mehr als Kartenspiel. Wurde damals offensichtlich als Sünde gesehen. Wenn das Kartenspiel genügt. Der sicherste Weg zur Hölle ist der allmähliche. Der sanfte Hang. Angenehm für die Füße, ohne plötzliche Kurven, ohne Meilensteine, ohne Wegweiser. Weißt du, wie der Feind wirkt? Egal was es ist, wenn er uns nur wegbringen kann von seinem Feind, von Jesus. Deswegen 1. Thessalonicher 5,21, prüft alles und behaltet das Gute. Und das Gute ist vor allem einer, und das ist Jesus. Lasst euch nicht wegdrängen von ihm. Lassen wir uns nicht abbringen von dieser Einfachheit, von dieser Einfalt im Glauben, dieser einfachen Beziehung mit ihm. Lasst uns beten. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns immer wieder an die Dinge erinnerst, die wirklich zählen. Und das sind die einfachen Dinge. Dran zu bleiben an dir, Gemeinschaft im Gebet mit dir zu haben, von deinem Wort zu lernen. Einfach das tun, was du uns sagst. Ich bitte dich, Herr, dass wir so einfach bleiben und dass wir dich und die Beziehung zu dir nicht ersetzen, nicht mal durch Theologie oder durch Bibelstudium oder Weisheit, Philosophien, geistliche Erfahrungen.